Ich fange jetzt einfach an. Herzlich willkommen zu Eisenbad und Meisendraht, heute am 26. Februar auf Radio Z. Und unser Thema ist, also mein Name ist Professor Dr. Hartmut Eisenbart. Und neben mir sitzt nicht meine geschätzte Kollegin, Frau Dr. Meisendraht. Ich bin mir sicher, sie wird demnächst hier aufschlagen, völlig verschwitzt und die eine oder andere Ausrede zum Besten bringen, nehme ich an. Wenn man vom Teufel spricht. Was? Ja. Können Sie mal schön alleine machen, Frau Meisendraht. Wir hören mal einen Text. Das Thema ist heute... Ach so, vielleicht hören Sie sich erstmal einen Jingle an, damit Sie wissen, wo Sie zu Hause sind.
Mensch, sind wir schon.
Nee, für Sie ist Sendepause. Also bis gleich. Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Vielleicht wird es gut.
Ja, wenn alle anwesend sind, wird es vielleicht gut am Schluss.
Ja, Entschuldigung, ich flehe auf Knien um Gnade. Können Sie mir noch einmal verzeihen, Herr Eisenbart, der Sie ja immer pünktlich und immer zuverlässigerweise rechtzeitig im Studio sind?
Einverstanden. Einmal will ich noch so Gnade vorrechnen.
Dann sind wir jetzt
Gnade
wieder Freundinnen.
Ja. Herzlich willkommen zu Eisenbad Meisendraht, Literaturmagazin, einmal im Monat, immer der vierte Sonntag im Monat. Heute ist Pokémon-Tag, Frau Meisendraht. Oh. Waren Sie heute schon auf der Pirsch? Und welche Pokémon konnten Sie kaputt schlagen?
Ich habe ein Red gemacht.
Ein Red?
Ich habe ein Red gemacht.
Ein Red ist ein Überfall auf ein starkes...
Es gibt Standorte, wo sich diese lustigen kleinen Gesellen
so klein aufgehen. Sind die gar nicht.
Ja, die werden dann auch groß und kriegen so Kristallummantelung.
Kriegen so einen Hut auf.
Ja, Kristallhut. Dann kommen Laser in den Himmel und dann klickt man und dann ist man plötzlich da und dann steht da ein Riesen-Pokémon. Ne? Also so ein, weiß ich nicht, ein Riesen-Pokémon.
Kachu?
Katodion, Anodion zum Beispiel.
Oder Schlurak.
Schlurak, Schnipsi.
Gelee.
Oder auch Kermit der Frosch.
Unser Thema ist heute, und das hat auch was mit Pokémon zu tun.
Ja, ich habe gemerkt, Sie waren clever.
Ich war ausnahmsweise clever und habe eine kleine Rampe gebaut zum Sendungsthema hin. Heute ist das Thema nämlich
Nostalgie. Und ein guter Begriff.
Was ist eigentlich Nostalgie, Frau Meisendraht?
Ja, es handelt sich um ein Gefühl, Nostalgie, das eine tiefe Sehnsucht nach Vergangenem.
Ja.
Das können Orte, das können Tätigkeiten, das können Gerüche sein. Vergangene Reize, vergangene Erinnerungen, eine Sehnsucht nach dem... Eine Sehnsucht nach dem, was einmal war.
Zum Beispiel, in jeder Zeit gab es so eine Strömung, die gesagt hat, früher war es besser.
Ja, genau. Und da haben Sie genau den Holz auf den Hammer getroffen.
Ja.
Denn es ist auch eine gewisse Ablehnungshaltung des Neuen gegenüber zu verspüren mit der Nostalgie.
Früher haben wir das anders gemacht. Das haben wir ja noch nie so gemacht.
Ja.
Das haben wir schon immer so gemacht, meine ich.
Ach so. Ja, genau. Wir haben es immer so gemacht und das ist dann gut.
Gegendert
und so will er das dann auch haben.
Gegendert haben wir schon immer. Und da kommen jetzt so Leute wie Söder zum Beispiel und sagt, Gendern machen wir nicht, hat er getwittert. Haben Sie
ja, das gelesen? Ja, habe ich am Rande.
Ein Gendern machen wir nicht, hat er gesagt. Ja. Dabei haben wir das schon immer gemacht in Bayern.
Ja, ich meine, die deutsche Sprache eignet sich gut zum Gendern.
Ja.
Denn wir haben ja Genus, haben wir ja.
Genus. Genus. Der Plural Genus. Ist Genus.
Genus haben wir ja zum Beispiel. Der Tisch.
Der Tisch.
Nicht wahr?
Die
Bahnhofsvorsteherin.
Der Polizist.
Sehen Sie, also das Gendern ist ja eine deutsche Tradition, könnte man fast sagen.
Ja.
Die man ja vielleicht Herrn Söder auch mal, der ist ja traditionsbewusst.
Ja, fast schon Kulturgut ist das. Ja,
man könnte auch Gendern. Mal im Heimatmuseum anrufen.
Ja.
Und sagen, ich möchte mein Gendern zurück.
Wir hören einen Text, um Sie auf das Thema ein bisschen einzugrooven, sage ich mal. Neudeutsch. Ja,
wie Madonna auch sagt, get in the groove.
Get in the groove hinein. Ich hoffe, Sie haben Ihre Madonna-Tickets alle schon gelöst. Ja, es geht auf Welttour und auch bald mit Eisenbad und Meißendraht, wenn der Schein nicht trügt. So, wir hören etwas, was ein bisschen zurückliegt. Wir haben übrigens eine sensationelle Anzahl von 25 Texten diesmal.
Diese Anzahl, dass wir plötzlich so viele Texte zu dem Thema bekommen, spricht ja auch schon wieder für das Thema. Es hat es ist ja virulent.
Ja, wir haben nämlich monatelang hatten wir Durststrecke. Ja. Da haben wir zum Teil selber uns, also ich will nicht sagen, wir haben selbst geschrieben.
Aber fast.
Aber manchmal haben wir drüber nachgedacht, zumindest weil so wenig los war.
Ja.
Und jetzt Thema Nostalgie und plötzlich
poppen die Texte.
Es hat gefunkt. Der erste Text ist von Martin Knepper. Es geht nicht unbedingt um Nostalgie, aber um ein nostalgisches Gefühl, wenn man nach Hause kommt.
Karneval ist es. Würde befreit, göbelt die üppige Nachbarin. Kaum, dass sie aus dem Taxi getorkelt. Morgens um 3. Jene, die sonsten an Wuchs und Zucht gleichet den streng geschnittenen Hortensien, welche vereinzelt sich heben aus den granitenen Garten. Speichelfäden rinnen herab auf das schellenverzierte, samtene Kleid. Und siehe nur da, itzt und stürzt sie, es ergreife zu spät den fleischigen Arm, der nicht minder angeschlagene, narrenbekappte Gatte. Und zu Boden sinken sie beide, Raubgut des Dionys, wo schon die schillernde Lache vom festlichen Mahle gelagert. Ein ums andere Mal steigen und fallen sie nun wie die Gestade des Meeres. Es zieren die edlen Gewänder, blitzenden Gemmen gleich, würflige Reste der Speise, und es lallen die Münder, der weislichen Rede enthoben. Endlich quert das besudelte Paar die schützende Pforte. Schlummert nun traumlos dem nächsten Gelage entgegen.
Vielleicht, was wir gerade bei der Definition ja sonst immer noch machen, ist einen kleinen Lucky Dip. Ich bin ein bisschen englisch unterwegs heute, ich weiß nicht wieso. Einen kleinen Lucky Dip machen wir heute.
Ja.
Und zwar in die Etymologie hinein mal wieder. Woher kommt denn das Wort Nostalgie?
Ich wusste schon mal.
Also passen Sie auf. Setzt ist ein Kompositum aus Nostos. Was bedeutet Nostos?
Nee, weiß ich nicht. Das
Griechische ist ein bisschen eingeschlafen.
Ja.
Das sein? Ja, Rückkehr bedeutet Nostos und Algos.
Mhm. Die Alge.
Richtig, der Schmerz.
Neuralgie.
Neuralgie oder Nostalgie.
Ach so.
Also der Schmerz, der Rückkehrschmerz. Man kann diesen Begriff also durchaus in eine Schublade, in ein Regalbrett stellen, zusammen mit Heimweh.
Ja.
Und es wurde auch damals ursprünglich beschrieben im 17. Jahrhundert vom Schweizer Arzt Johannes Hofer, der hat den Begriff erfunden, selbst gemacht. Ein Schweizer Arzt. Der den Begriff, wie man so schön sagt, geprägt. Er hat damit eine Krankheit beschrieben, die Schweizer Soldaten in der Ferne erleiden.
Ah, Shellschock.
Damals gab es noch keine Shell. Shell hat später erst die Öl...
Kennen Sie Marcel, The Shell with Shoes On?
Nein.
Sehr guter Film.
Okay.
Habe ich jetzt bei Shell dran... Naja, Sie wollten was erzählen.
Ich hatte jetzt bloß mal kurz den Ursprung des Begriffs. Also ein Schweizer Arzt im 17. Jahrhundert beschreibt quasi das Heimweh als Krankheitsbild. nicht wahr? Also die Soldaten verfallen in eine leichte Melancholie, in eine Depression, sind nicht mehr auf 150%.
Ja.
Und ich habe ja gerade schon gesagt, Heimweh ist sehr nah an der Nostalgie dran, weil es die Sehnsucht nach einem vergangenen Ort ist, wo man mal war, wo man sich zu Hause fühlt. Es gibt aber auch andere Begriffe, die man vielleicht hier mal nennen sollte, um mal sich dem Thema anzunähern. Also nämlich die Sehnsucht, nicht wahr, ist da drin. Und dann gibt es noch den Begriff Retro, den wir hier mit reinbringen
müssen. Ja, Retro.
Das ist so ein
Das erzählen Sie jedes Mal, dass Sie Retro-schick machen zu Hause.
Ja,
Retro,
der Retro-Modus.
Die Brotzeitbox mit dem Garfield drauf, sich einrahmen und aufs Regal stellen.
Retro ist ja quasi der Gegenbegriff zu Nostalgie. Nostalgie ist etwas, was sehr persönlich intim ist, nicht wahr? Das empfindet eine Person an sehr konkreten Erinnerungen. Jetzt zum Beispiel, wenn wir dieses alte, ausgeleierte, um nicht fast schon zu sagen, abgenudelte Beispiel des Madeleine-Erlebnisses mal heranziehen.
Madeleine, diese kleinen Brötchen.
Richtig.
Weil die, wenn man die isst, dann hat man Gedanken, dass es gut ist.
Ja, richtig. Also man fühlt sich, wie als wäre die Mutter da und hätte die gerade gemacht. Und dann tunkt man die ein in Tee und dann, das ist verlorene Zeit. Aber der Retro-Begriff ist ein sehr viel marktrelevanter, ein Begriff, der sehr der Werbung nahesteht, der Mode und auch, sagen wir, der Popkultur eher zuzuordnen ist, als etwas Allgemeineres, nicht wahr? Etwas, da wird dann zum Beispiel der Garfield-Brotdosen-Boxmann wird ausgepackt, Sesamstraßenfiguren auf der Bettwäsche, weiß ich nicht, Schrankwände.
Elvis. Elvis-Film.
Elvis
ist zum Beispiel jetzt ein neuer Film gekommen, der heißt Elvis. Dabei gab es das schon. Ja. Muss man denn alles nachmachen?
Oder remixen? Das ist die Frage. Das ist ja die Kommerzialisierung und da sind wir dann wieder bei der Kommodifizierung angelangt.
Ja.
Wenn die Nostalgie kommodifiziert wird, was kommt dabei raus?
Ja, eben. Ja. Retro-Trend.
Dann haben wir noch die Reminiszenz. Was ist denn eine Reminiszenz?
Das ist, wenn man sagt, ich mache das jetzt so, wer es erkennt, darf gern die Hand heben oder mal anrufen hier unter der bekannten Nummer. Ich mache das jetzt so.
Ja, also sind wir auch nah an der Nostalgie dran, weil man sich zurückerinnert fühlt. Etwas wird getriggert.
Und was ist eine Rekonvaleszenz?
Das sind die Kraftwerke der Zellen.
Das finde ich sehr gut. Hier kommt ein Text von Miriam Gill. Ich soll dazu sagen zu dem Text, es geht um Kunstfälschung.
Und ist die Schriftart, haben wir die abgeklärt inzwischen? Ist es in Gill geschrieben auch?
Nein, die ist in Comic Sans. Die ist handgeschrieben auf Büttenpapier hier eingetrudelt. Können Sie gerne auch selber schicken unter Kopernikusplatz 12. Wiederhören.
Ein weißes Blatt Papier. Mehr brauche ich nicht. Will ich nicht, mag ich nicht. Bist du bei mir? Und siehst mich so seltsam an, dass ich es nicht erklären kann. Erinnerst du dich noch? Das Blatt Papier ist nicht mehr weiß. Es strahlt und flimmert in den schönsten Farben. Rosa, Gold, Azurblau mit ein bisschen Schwarz und sattem Gelb. Ich mache es gerne. Deine Augen und schöne Musik berühren mich dabei zärtlich aus der Ferne. Dunkle, blaue Tinte verschwimmt langsam auf einem nassen Fleck. Du bist schon lange nicht mehr da, bist nicht mehr an meiner Seite, bist nun woanders, ganz weit weg.
Ich glaube, wir haben jetzt die Einführung in die Nostalgie.
Ja. Jetzt können wir über das Konkrete unterhalten.
Sehr
gut.
Beispiele. Sie lesen heute aus Ihrer Heimorgel vor.
Ja.
Ist das ein Gefühl von Yesterday, von The Beatles?
Ja, Musik und auch die Musikinstrumentarien können ja Nostalgie triggern. Wenn Sie zum Beispiel, kennen Sie das, wenn da sind dann so virale Videos von Opas, kennen Sie?
Opas,
auf TikToks.
Opern heißt der Plural.
Nein, auf TikToks Opa. Alte Männer.
Ach so.
Die so...
die im Aufzug stehen?
Nein, ich meine, die sitzen in einem Altersheim.
Ja.
Und dann singt jemand oder spielt Klavier.
Ach so.
Und dann fangen die auf einmal an, so aufzublühen plötzlich.
Ah, basale Stimulation.
Ja, richtig.
Sie.
Und das ist ja auch nah dran an dem, was
das wir... Das stimmt. Gerade. Aber warum ist es so? Weil die... Die Erinnerungen an die Lieder oder an die Rezepte von damals in derselben Hirnregion sind wie die Erinnerungen auch. Und plötzlich können die sich wieder an Sachen erinnern.
Ja, ist das nicht faszinierend?
Ja, vielleicht hören wir noch einen kleinen Text, wenn Sie es erlauben. Wir müssen heute aber auch wirklich Strecke machen. Denn Sie werden nicht glauben, kurz vor der Sendung ist noch ein Text hineingekommen.
Ach, von dem Sie nicht. Grünes Ei.
Wir freuen uns sehr, dass dieser Text es noch geschafft hat, sich an den Türcode zu erinnern und schnell noch hineinzuschlupfen in den Sender. Mina Reischer hat einen Text geschrieben, das garstige Feuerrad. Ich werde nach dem Text sogar noch vorlesen, wer alles dabei ist. Ist das was?
Ja.
Gut. Tschüss.
Ich will hier bei dir stehen. Fürchte mich doch nicht. Von dir will ich nicht gehen. Wenn dir dein Herz erbricht.
Ich wohne, sind die Berge alt. Sie haben ihre Spitzen verloren.
Was sollen wir tun?
Was sollen wir tun? Es gibt viele Arten, seine Ansicht zu ändern. Aber bestimmt nicht, indem man fragt, was soll ich jetzt tun? Mich umdrehen und den Raum verlassen? Licht, Sonne, schickt ihm die Sonne. Ich bin für die Vögel, nicht für die Käfige, in die sie von manchen gesteckt werden. Es gibt Männer bei uns, die über Bord springen, um einen Stern aus dem Wasser zu holen. Das Wasser ist ein Traum und der Himmel und alles, was er morgens und abends an Sternen und Wind, Lügen und Wolken birgt, ist nur ein Gaukelspiel, das über die Vergänglichkeit der Zeit hinwegtäuscht. Und der gute Fährmann setzte hinzu, zu wenig Zeit, und da, wo Zeit ist, Wartezeit. Glauben Sie das ernsthaft? Sometimes it was my breakup, but still a waste of time. Ich gestalte mich nicht spannend genug. Nicht genug. Feuer, Feuer in die Augen. Ich möchte, dass du endlich wieder zurückkommst.
Und dann komm ich mit deinem Nagel im Auge.
Es ist ja auch schwer, einen Unfall zu erzählen.
Als dann will ich dich fassen, in meinem warmen Schoß. Yeah.
Du hast recht. Es hätte nicht anders sein können. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie es geschah. Wir haben die Gabe, die Dinge hässlich zu machen. Jemand, der ganz alleine ist, wird immer die Ecke, in der er sich befindet, mühelos verfinstern. Das helle Licht, es blendet dich. Das ist die Geschichte.
Genau, ich habe es zum ersten Mal hören dürfen, ich fand es sehr gut.
Es hat Charme.
Es wurde mir aber auch aufgetragen, da so viel Arbeit war, ja? Und zu fünf, glaube ich.
Oh. Ein Joint Venture.
Sozusagen, Sebastian von Segwari, Julia Liedl und Michael Axstaller haben die Musik gemacht, zusammen mit Mina Reischer, die auch den Text geschrieben hat. Und gesungen hat Julia Laura, die Sie vielleicht auch kennen. Ist eine Nürnberger Folk. Soul und Folk, ja. Musikantin, und die haben zusammen diesen tollen Text gemacht.
Ein gelungener, eine Kollab.
Ja.
Kollab, Kollaboration im Syndikat, könnte man sagen.
Muss man aber nicht, Frau Meisendraht.
Das ist ja unser Service an unsere lieben ZuhörerInnen.
Ja.
Unser Service an Sie. Sie können uns anrufen und Fragen stellen zum Thema. Sie haben vorhin den Hörer abgenommen, dann haben Sie kurz so eine Grimasse gemacht.
Ja.
Wenn Sie das Grimassen-Smiley, das so die Zähne zeigt und so, weiß nicht genau,
so.
Muss ich die Spezialistin fragen. Ich habe gehört, Sie haben mich als Spezialistin und als Recherchekönigin bezeichnet.
Das stimmt so nicht.
Was mich natürlich schockiert hat im positiven Sinne. Aber jetzt rücken Sie mal mit der Frage raus. Was hat der Zuschauer?
Also die Frage war, also letztendlich, was hat Nostalgie, was ja unser Thema ist heute, mit Nostradamus zu tun? Das war die Frage dem Anrufer Frank, der gerne anonym bleiben
möchte. Ja, das ist gut. Sie haben ja den Nagel schon in die Wunde hinein. Es geht um Zeit.
Es geht um
Nostalgie. Nostalgie geht immer um Zeit, wie gesagt, wir hatten es vorhin auf der Suche nach der verlorenen Zeit, nicht wahr?
Ja,
wir sehnen uns
von Proust.
Wir sehnen uns nach alten Zeiten zurück mit der Nostalgie. Wir fühlen uns in alte Zeiten versetzt.
Ja.
Und was macht Nostradamus?
Der schaut in die Zukunft, sehen was Sie? Noch nicht gewesen ist. Sehen der Sie? Ist. Der hat Heimweh nach, wo noch nicht war.
Genau, sehen Sie, da ist ein Kiasamen. Das sind das ist ein Kreuz, das ist eine Verschränkung. Ja. Nostradamus und Nostalgie sind miteinander verschränkt, verknüpft.
Aber gegenläufig.
Es ist wie ein Januskopf, der aber andersrum zusammengewachsen ist.
Also wo die Lippen zusammengewachsen sind und die Nase.
Richtig.
Und immer wenn die was essen möchten, die beiden Köpfe, müssen sie sich miteinander verabreden.
Ja. So, was in den so Kopf ist, hineinkommt. So jetzt nur mal skizziert. Und wie dann der Nosferatu damit hineinspielt, das klären
das
wir dann
finden wir in der
zweiten
mal. Stunde für Sie ja. heraus. Wir hoffen, dass wir Ihre Frage gut beantwortet haben. Haben Sie schon mal Nostalgie gehabt, Frau Meisendraht?
Ich bin ja eine sehr moderne Frau.
Ja.
Und Nostalgie und Moderne, das passt nicht zusammen.
Ja.
Deswegen lehne ich so etwas grundsätzlich für mich persönlich ab. Aber ich bin auch so liberal, dann zu sagen, wenn die andere Person Nostalgie empfinden möchte, dann habe ich damit gar kein Problem, solange sie damit niemand anders Schaden zufügt.
Hut ab, Frau Meisendraht. Also ich sag mal...
Das ist mein Plädoyer jetzt in dieser Stunde hier.
Toll.
Ja.
Toll. Also wenn jemand von Ihnen zu Hause Nostalgie haben möchte, Frau Meisendraht hat nichts dagegen.
Ja,
aber
wenn
Sie
es in Ihrem eigenen Bett machen.
Ja.
Ja.
Also, aber Sie müssen nicht... Sie müssen nicht quasi, also wenn jemand kommt und dann missionieren will und sagen will, Frau Meisendraht, denken Sie doch mal, als Sie ein kleines Mädchen waren mit dem Rock,
ja.
als Sie da Flutschfinger oder sowas ja. gegessen haben ja. oder Käsekästchen gegessen.
Gezogen haben, diese Schleimhände.
Schleimhände gegessen
ja.
oder zum Beispiel...
Diese Insekten aus Gummibärchen.
Die Insekten aus Gummibärchen.
Ja, kennen Sie nicht, die sind in so Schalen, so Plastikschalen, so reingegossen.
Und die kann man essen?
Die haben so giftige Farben und die muss man so aus dem Plastik... Wannen rauslösen und dann ist das wie so Wackelpudding ein bisschen. Kennen Sie nicht?
Kenne ich nicht.
Gab es früher bei einer großen Spielzeugmarke, Supermarkt, Kauf, ja. Spielzeugkaufhaus, das jetzt pleite ist.
Gott sei Dank. Insekten im Essen drin. Das ist genau was mir nicht gefällt.
Oder so Muscheln.
Da denke ich gern an früher zurück. Ja, wir hatten eh nichts zu essen. Also wir hatten ja eh nichts. Wir hätten ja Insekten gegessen, wenn wir gekonnt hätten, aber bei uns gab es ja nicht mal Insekten im Krieg.
Haben Sie denn nostalgische Erinnerungen?
Ja, wie ich in Woodstock gewesen bin.
Ach ja.
Da hatte ich Sehnsucht.
Mit Adorno, nicht wahr?
Mit Adorno sind wir auf meiner Mofa sind wir nach Wiesbaden gefahren. Das war gut gewesen.
Das ist ja eher eine Erinnerung einfach nur. Das ist ja keine, Sie haben ja keine Sehnsucht.
Nee, ich würde da schon wieder hinfahren.
Ach so.
Aber ohne Adorno jetzt. Das wäre mir auch recht. Aber wenn Sie sich das angucken, zum Beispiel Disney zum Beispiel.
Ja, Disney.
Der denkt gern zurück an,
das
an
stimmt,
gestern.
Ja. Es gibt ja Positives und Negatives zu verbuchen auf der Seite der Nostalgie.
Ja.
Es gibt ja zum Beispiel, und da jetzt bringe ich nochmal kurz die wissenschaftliche Studie, eine chinesische Studie hat herausgefunden zum Beispiel, dass nostalgische Erinnerungen unser Körperwärme beeinflussen können.
Aha.
Und die Raumtemperatur gefühlt um 4 Grad der Person erhöht. Es wird auch erforscht, ob die Nostalgie in der Psychotherapie benutzt werden kann als Mittel zur Behandlung von Depressionen zum Beispiel.
Ja.
Sie haben ein warmes Gefühl, ein wirklich körperliches Gefühl.
Ja.
Und es kann auch helfen dabei, den Alltag zu bewältigen, wenn man so ein bisschen sich an etwas festhalten kann. Sie haben natürlich auch, um mal auf eine ältere Sendung Rückgriff zu nehmen, das hat natürlich auch sehr viel zu tun mit Identität. Nostalgie,
ja.
nicht wahr? Wir bilden ja eine Identität anhand dessen, was wir mal waren oder was wir sind.
Ja.
Und das kann identitätsstiftend sein, das kann ein sicheres, warmes Gefühl geben.
Aber ist es nicht, wenn man sich das dann bewusst macht, dass die Zeit ja auch schon wieder vorbei ist?
Ja, dann kommt
dann
der Schmerz.
Kommt da nicht das kalte Gefühl.
Genau. Sehen Sie, das ist die Messerschneide, auf der die Nostalgie herumtanzt, nicht wahr?
Ja, wie auf Messerschneide. Sie haben das gut gesagt.
Ja. Alles, was einem heimlich ist,
ja.
kann einem auch ganz schnell unheimlich werden.
Das stimmt.
Das hat schon Herr Freud uns hat das auch schon erklärt, dass das Heimliche auch immer ganz nah am Unheimlichen ist.
Ja.
Und da ist die deutsche Sprache ja sehr, sehr hilfreich, uns das vor Augen zu führen. Nicht wahr? Also was man kennt von früher, wo man sich zu Hause und sicher fühlt, jegliche Irritation innerhalb dieses Gebildes, dieses Nostalgiegebildes, kann das Ganze auch in eine schockierende Wendung drehen. Zum Beispiel Vaporwave. Kennen Sie Vaporwave?
Vaporwave.
Vaporwave spielt ja mit nostalgischen Bildern.
Mit 80er-Jahre.
80er-Jahre oder auch
Synthesizer, Sounds.
Antike Statuen zum Beispiel tauchen oft
Stimmt,
auf.
Stimmt, aber so auch Lasers.
Was ja ganz oft häufig bei Vaporwave vorkommt, sind Einkaufspassagen,
ja,
die aber entvölkert sind. Kennen Sie das? Kennen Sie das?
Ghost Town.
Ja.
Wie bei Day of the Dead.
Es geht ein bisschen Richtung Zombie. Jetzt sind Sie auf
der Weg. Wo Sie in der Einkaufspassage
Konsum, sind. Nicht wahr? Es gibt ja diesen hypothetischen 20-Jahre-Zyklus. Der Retro-Zyklus ist 20 Jahre. Das heißt, die Mode blickt gerne ungefähr 20 Jahre zurück.
Ja.
Jetzt sind wir gerade bei den 2000ern, aber vor 10, 20 Jahren waren wir eben bei den 80ern und 90ern. Was war groß? Es ist 80er Jahre, Neoliberalismus, Thatcher, Hyperkapitalismus wird quasi auf die Welt losgelassen. Es werden überall entstehen Konsumtempel.
Ronald Reagan. Der auch gesagt hat, dass die...
Wir wollen Sonne, hat er gesagt.
Genau. Zusammen mit Boys war der in der Musikgruppe.
Und jedenfalls in den 80er, 90ern wurde der Konsum die Konsumtempel gebaut und Tempel, da sehen Sie das, die antiken Statuen dann kommen daher, dass man sagt, das ist quasi, man betet den Kapitalismus an
in einer
Einkaufspassage. Was der Vaporwave daraus macht in der Rückschau ist, gleichzeitig die Millennial-Generation zu sagen, hey, schaut her, das war eure Kindheit, war das nicht toll mit diesen bunten Werbereklamen überall und diesem Konsumoptimismus, aber gleichzeitig, was dargestellt wird, sind leere Malls, also leere Einkaufspassagen, da ist etwas entvölkert, da ist etwas verloren gegangen.
Ja.
Der positive Ausblick ist zwar noch da, aber nur noch als Fassade und die Malls, wie auch in der echten, Sie kennen das City Center in Fürth oder City Point in Nürnberg, diese ganzen Einkaufspassagen werden abgerissen.
Oder der Horten.
Der Horten, nicht wahr? Das sind ja diese Tempel, haben ja ausgedient in der heutigen Zeit.
Die sind
Zeit.
Ja jetzt im Internet drin.
Genau, richtig. Gerade die Vaporwave-Musik nimmt auch gerne 80er-Musik und verlangsamt sie so, dass sie wie so ganz, ganz geisterhafte Stimmen aus dem Jenseits klingen.
Ja.
Da mischt sich dann das Unheimliche mit dem Heimlichen.
Ja.
Also die Erinnerung an den Konsum der Kindheit und diese Welt, die einen positiven Ausblick auf die Zukunft hatte, wurde durch den Fleischwolf der Zeit gedreht.
Ja.
11. September und Finanzkrise und so weiter hat alles auf den Kopf gestellt und was herauskommt, ist eine entvölkerte Konsumlandschaft. Und ich finde, dieses Beispiel der Vaporwave-Ästhetik zeigt sehr gut auf, wie zweischneidig diese Messerschneide doch zu sein gedient hat wollen sein.
Herr Wissen Eisenbart. Sie, wer das Ganze nochmal genauer erklären kann? Ned F. Murkowski. Weil der hat die alten Texte von Matt S. Barkowski genommen und hat die durch ChatGPT durchgeschickt.
Ach, das ist doch eine...
Und hat ChatGPT gesagt, der soll über Nostalgie schreiben, aber im Stil von Barkowski.
Ja, das klingt doch gut.
Das ist eigentlich genau das.
Ja.
Und ich kann Sie...
unheimlich ein
bisschen. Ich kann Sie beruhigen.
Ja.
Für die nächsten 6 Sendungen haben wir auch schon Texte. Aber hören wir trotzdem mal rein. Es ist sehr... Naja, hören Sie mal.
Ich erinnere mich noch immer gerne an diesen einen Winterabend vor ein paar Jahren. Ich war damals mit ein paar Kommilitonen unterwegs, als wir auf einen Wintermarkt kamen. Dort angekommen fiel mir sofort ein Stand auf, an dem es Feuerzangenbowle gab. Ich hatte das Getränk noch nie probiert, also beschloss ich es auszuprobieren. Der erste Schluck war köstlich und so trank ich Runde um Runde, während die Nacht voranschritt und die Menschenmenge immer dünner wurde. Als wir schließlich nur noch zu dritt waren und ich kein Geld mehr hatte, lief mir welches von meinen Freunden, um mir noch einen weiteren Becher Feuerzangenbowle zu gönnen. In diesem Rauschzustand fiel mir ein, dass ich am nächsten Tag ein Bewerbungsgespräch beim Callcenter hatte. Ich machte mich also auf den Weg, um das Gespräch zu führen. Doch ich war immer noch betrunken und fand es schwierig, meinen Gedanken zu folgen, als ich von anderen Bewerbern umgeben war, sie für denselben Job bewarben. Die Führung begann und ich gab mein Bestes, um interessiert zu wirken. Meine Konzentration war beeinträchtigt und ich musste mich bemühen, dem Gespräch zu folgen. Schließlich wurde uns gezeigt, wie man Anrufe tätigt und ich war an der Reihe, meinen ersten Anruf zu tätigen. Ich erinnere mich noch genau an das Gefühl von Aufregung, als ich das Telefon abnahm. Ich gab mir Mühe, möglichst freundlich und höflich zu klingen, als ich nach der Meinung der Person über bestimmte Marken fragte. Nach einiger Zeit wurde mir jedoch schwindelig und ich musste mich zusammenreißen, um nicht ins Schwanken zu geraten. Als ich schließlich fertig war, wurde mir von einem Mitarbeiter der Firma auf die Schulter geklopft und ich hielt ein Lob für meine Arbeit. Doch in diesem Moment, als er mir sagte, dass er sich vorstellen könne, dass ich eine zu große Zukunft in diesem Unternehmen hätte, wurde mir plötzlich übel. Ich bat um eine Pause und rannte zum WC, wo ich mich begeben musste. Als ich zurückkehrte, bemerkte ich, dass der Mitarbeiter nicht mehr so begeistert war wie zuvor. Ich wurde nicht für den Job ausgewählt, aber ich denke oft an diese Nacht zurück und wie ich mich gefühlt habe, als ich die Feuerzangenbowle getrunken habe. Es war eine andere Zeit und ich werde sie immer in Erinnerung behalten.
Ja, bekannte ZuhörerInnen dieser Sendung werden diesen Text erkannt haben aus der Sendung über Heißgetränke, aber in einem anderen Take, in einer Neuinterpretation von Sprech-GPT.
Ja, das ist ja auch Nostalgie und Retro, ist ja auch wieder aufbrühen von Alten.
Das stimmt.
Ja.
Zum Beispiel, also ich Sie kennen bestimmt diesen Film von Woody Allen, Midnight in Paris.
Ja.
Haben Sie bestimmt gesehen, wo die Frau sagt, in den 70ern war total schön oder in den 60ern.
Ja, ich habe den Film dann tatsächlich gesehen.
Macht sie Zeitreise in die 60er und dann sagen alle, in den 20ern war es so schön.
Ja.
Und es geht immer weiter, bis sie in der Steinzeit wieder angekommen ist, wo sie...
Und dann wirft sie den Knochen hoch und es wird ein Raumschiff.
In einem fantastischen Magic Cut.
Ja.
Über Millionen weg. Haben Sie auch mitbekommen, ne? Dieser bekannte Schnitt aus The Space Odyssey?
Yes.
Ist jetzt im Barbie-Film von Greta Gerwig verarbeitet worden.
Wir hatten es vorhin schon mit ausgelutscht, nicht wahr?
Ja.
Dieser Matchcut mit dem Knochen, der zum Raumschiff wird, ist ja sozusagen, da ist ja kein blöder Film, sich zu blöd, das irgendwie einzubauen.
Das stimmt. Das haben Sie vorhin auch schon gesagt, das ist Reminiszenz.
Ja, das ist Reminiszenz.
Das kommt aus der Vergangenheit, die im Kopf drin ist.
Ja.
Darüber könnte man bestimmt auch mal sprechen, wie sehr das, was man sich vorstellt und was zu Nostalgie wird, überhaupt Wirklichkeit war.
Ja, es ist auch oft ein Trugschluss, nicht wahr? Also man Verklärung. Es
ja, Verklärung, genau.
Die Verklärung Christi. Zum Beispiel.
Zum Beispiel. Verklären Sie mir das mal, wie das war.
Ja, also passen Sie auf. Nostalgie zieht sich ja aus den Erinnerungen. Das haben wir ja jetzt schon zur Genüge abgedeckt.
Ja.
Unser menschliches Gehirn ist ja nicht gerade das Genaueste, wenn es darum geht, Erinnerungen aufzubewahren.
Ja.
Da wird schon mal ein bisschen geschlampert im Oberstübchen manchmal. Also das legt sich dann der Geist mal ganz schön so zurecht, wie es ihm passt.
Ja.
Und das Schlimme wird gerne verdrängt, das ist ja auch ein Selbstschutz, nicht wahr?
Ja.
Also, dass man das gar nicht erst so richtig reinlässt.
Oder eigentlich auch jedes Mal, wenn man an das zurückdenkt, überschreibt man ja die Erinnerung, die vorher da war.
Genau, genau.
Und dadurch wird es immer mehr so, wie man sich selber vorstellt. Oder es kommt mehr von einem selber, von dem, wie man sich selber sieht, wie man die Welt sieht, über diese Erinnerung drüber und am Schluss ist möglicherweise nicht mehr so viel.
Deswegen ist die Tendenz da, dass man besonders aus der Kindheit oder aus seinen besten Jahren, wie man so schön sagt, gerne ein bisschen...
Die Kindheit sind die schönsten Jahre gewesen für Sie.
Nein, ich sag doch nur die besten Jahre. Dass man sich da so ein bisschen selber auch, um seine eigene Identität zu schützen oder aufrechtzuerhalten, sein Selbstbild zu wahren, dass man sich das dann ein bisschen, war doch gar nicht so schlecht.
Stimmt.
Sonst ist es ja auch eine traurige Retrospektive aus Leben. Man kann die Zeit ja nicht zurückdrehen und dann steht man da mit einer furchtbaren Jugend.
Das stimmt.
Und dann hat man ja, dann ist ja nur noch schlimm. Und da ist die Nostalgie halt auch die Verklärung, dass es ein bisschen besser ist.
Frau Meisendraht? Ja. Sie haben recht.
Ja, naja.
Wir müssen leider durchjagen mit den Texten.
Ja.
Hier kommt ein Text von Andreas Lugauer. Wir freuen uns, dass er wieder da ist. Er kann auch gerne nochmal kommen. Und sein Text heißt, wenn nicht jetzt, wann dann? Das ist ein Text, den er schon mal für eine andere Sache geschrieben hat, für seinen Blog. Macht uns aber nichts, wir nehmen das nicht persönlich. Viel Spaß.
So, das war's. Er hat genug. Er erteilt ihnen Hausverbot. Er betreibt schließlich kein Bierzelt. Er weiß nur noch nicht, wann und wie er es ihnen mitteilen soll. Am besten, wenn sie das nächste Mal anrufen, um zu reservieren. Freilich, gute Kunden hat er an ihnen gehabt, das kann er nicht leugnen. Sie langten stets ordentlich hin und waren beim Trinkgeld nie knauserig. Und kein einziges Mal beglichen sie die Rechnung gemeinsam. Immer zahlte jeder der sechs für sich selbst, was fast das Doppelte an Trinkgeld bedeutete. Mit ihrem ausgeprägten Frohsinnsnaturell rheinischer Art und überdies mit ihrer merklichen Alkoholisierung nach den Bandproben fremdelte er. Er, dessen Eltern aus China nach Deutschland emigriert waren. Zwar alleweil etwas, aber ihm ist bewusst, dass er sich darüber nun nicht zu beschweren braucht, wenn er ein Restaurant in Köln eröffnet. Sollte das Hausverbot publik werden, weil es sich ja um Prominente handelt und er deswegen schlechte Presse erhalten, so will er dies hinnehmen. Sollte er daraufhin den Zorn von Autochtonen auf sich ziehen, die ihn dann mit anonymen, schlecht leserlichen Briefen in seltsamer Privatorthographie auffordern würden, er, das Zitat Scheißschlitzauge, solle doch, Zitat, wieder heimgehen zu seinen, Zitat, reisfressenden Brüdern und Schwestern, von wo er hergekommen sei, so will er auch das ertragen. Es wäre schließlich nicht das erste Mal. An einen von diesen Leuten erinnert er sich besonders gut. Denn dieser hatte sich nicht entblödet, ein Kuvert zu verwenden, auf dessen Rückseite die Absenderadresse aufgestempelt war. Dieser Drohbrief belustigte ihn damals mehr, denn dass er ihn als bedrohlich empfunden hätte. Und so machte er sich einen Spaß, übersetzte ihn vollständig ins Mandarin, stempelte auf die Rück- und Vorderseite des Kuverts seine Adresse und warf den Brief beim Absender des Drohbriefs in den Briefkasten. Als er einen Tag später in seinem Briefkasten eine große Menge Codes undefinierbarer Abkunft fand, zeigte er den Hassbriefschreiber an. Was ihm denn einfiele, einfach bei wildfremden Menschen Briefe einzuschmeißen, die kein Mensch verstehen könne und womöglich Beleidigungen oder Drohungen enthielten, blafften ihn die Kommissarin und der Kommissar einander ins Wort fallend an. Er brauche sich nicht zu wundern, wenn er selbst angezeigt werde, drückte sie ihre Zigarette im Aschenbecher aus, um sich dann die tigrig gescheckten Haare, deren brauner Ansatz mal wieder übertüncht gehörte, erneut streng zum Zopf zu flechten. Und dass der Drohbrief, den er angeblich selbst erhalten habe, wirklich von dem Beschuldigten stamme, sei ja wohl keineswegs gewiss. Wer stempelte schon auf das Kuvert eines Drohbriefs seine Adresse drauf? Und was den Code anbelange, da müsse nicht zwangsläufig ein Zusammenhang herbeikonstruiert werden. Das sei in Deutschland eben ein beliebter Kinderscherz. Selbstverständlich wolle ihm niemand unterstellen, er habe den Drohbrief, den er anzeigen wolle und der verdächtigerweise in Maschinenschrift verfasst sei, selbst erstellt und bei sich eingeworfen, um den Beschuldigten zu verleumden. Aber es könne sich durchaus auch um eine Fälschung von jemand anderem handeln. Der Beschuldigte sei schließlich Reporter beim Stadtanzeiger, worauf die zahlreichen Rechtschreibfehler des Drohbriefs ja wohl nicht schließen ließen. Es sei wohl für alle das Einfachste und Beste, wenn er die Sache auf sich bewenden ließe. Lassen, 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 was man sich nicht alles bieten lassen muss. Das ist also die deutsche Polizei, mein Freund und Helfer, schnauzte er die beiden an und verließ die Wache. Das L und das R vertauschte er im letzten Absatz absichtlich. All solche Dinge, die auf das Hausverbot folgen könnten, erachtet er jedoch als geringere Übel im Vergleich zu den Unannehmlichkeiten, die sie ihm jedes Mal bereiten. Eine mögliche Aufregung wird sich schon widerlegen. Dass keine Gäste mehr kommen, fürchtet er nicht. Er weiß um die Stammgäste, die nicht kommen, wenn sie wissen, dass sie kommen. Und er hat sich nun mal zum Hausverbot entschlossen. Denn was zu viel ist, ist zu viel. Jedes Mal, wenn er sie, wie er dies bei jeder Bestellung zu tun pflegt, fragte, ob er ihnen als Vorspeise die Suppe mit den Teigtaschen servieren dürfe, stiegen sie auf ihre Stühle, begannen zu johlen und im Zweivierteltakt zu klatschen und grölten wie aus einem Munde: Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht hier, sag mir wo und wann.
Wollen wir mal zusammenlegen, Frau Meisendraht, für Lugauer?
Wieso? Der hat doch
alles. Damit er sich ein Mikro.
Ach so, ja.
Trotzdem vielen Dank. Wir freuen uns natürlich sehr. Hier kommt der Song um Gans.
Ja.
Es ist soeben Gans.
Ja, ich hab auf Twitter, auf Deutschlandfunk, habe ich abonniert. Und die schicken mir immer Eilmeldungen. Und es kam letztens die Eilmeldung, dass Toni Marshall tot ist.
Die Eilmeldung.
Und dann hat jemand, dann sind immer so schlaue Internetmenschen, die schreiben dann, das ist jetzt nicht mehr so eilig. Oder, oh, ihr seid ja schnell dran. Ich weiß das schon seit gestern Abend, dass der tot ist.
Wirklich?
Und dann kommentiert jemand anders drunter, ja toll. Und solches, sowas kriegt man dann immer frei Haus geliefert. Aber bei uns erfahren sie es als erstes.
Ja, wenn sie keine Lust mehr haben auf Facebook oder Deutschlandfunk, dann gehen sie doch, dann hören sie diese Sendung, wo wir ihnen das auch mitteilen, wer gestorben ist. Und diesmal ist es der lustige, bekannte Toni Marschall. Frau Meisendraht, Sie müssen diesmal vom Mikro ein bisschen weggehen, wenn Sie singen, damit wir auch die schöne Orgel hören.
Toni Marschall, du wirst uns so fehlen, du Fröhlichmacher der Nation. In Baden-Baden steht eine Straße, sie heißt Toni-Marschall-Straße. Baden-Baden hat die Zeichen der Zeit erkannt. Toni Marschall gehört eine Straße. O Baden-Baden, du kleine freche Stadt, du hast die besten Ideen, wie man Straßen zu nennen hat. Meine Oma hörte so gerne Toni Marschall bis zum Erbrechen, und das meine ich wörtlich. Sie sagte: Junge, ich erzähl dir was aus der Schrankwand, aber nur, wenn ich dafür bis 3 Uhr in der Früh Toni Marschall hören kann. Und jetzt noch ein Solo.
Ach so, ja, Moment.
Haben Sie die Trompete schon wieder eingepackt? Jetzt aber so mit Schmackes, das muss jetzt mal richtig vom Herzen kommen. 1, 2, 3, 4. Ja gut, es war etwas elegisch.
Ich habe vielleicht letzte Woche nicht geübt.
Ah, ich fand, es klang schon ganz ordentlich passabel nach Toni Marschall halt eben. War ja auch ein passabler Typ.
Wollen wir vielleicht einen Text hören?
Ja, gerne.
Hier kommt ein Text, der Ihnen nochmal erklären soll, wie das Ganze funktioniert. Sie haben jetzt viel theoretisches Wissen gehört, aber wenn Sie jetzt zu Hause sitzen und sich denken, ja, Nostalgie, schön und gut, aber wie geht das denn? Da hat Margit Heumann für Sie ein Rezept geschrieben, vertont von Verena Schmidt. Und das hören wir jetzt. Viel Spaß.
Man nehme seine früheren Erlebnisse und bestreiche sie mit einer Creme aus Subjektivität und Idealisierung. Nach einer üppigen Verjährungsfrist von mehreren Dekaden staple man sie hübsch übereinander und ziere nach Belieben mit geriebener Übertreibung, schiftelich geschnittenen Floskeln oder feinblättrigem Pathos. Vor dem Servieren bestreue man sie mit reichlich Zucker der verklärenden Erinnerung. Guten Appetit!
Sagt Ihnen, es gibt auch in anderen Sprachen Wörter?
Ach so.
Was sagen Sie zum Wort Tosca?
Ist eine Oper, Tosca?
Es ist richtig.
Das ist natürlich Toskana-Braten. Toskana-Braten, ist das ein Wort?
Sie sind ein bisschen auf dem Holzweg gelandet. Natürlich ist es eine Oper, aber...
Puccini?
Das ist schon alles richtig, das müssen Sie
aber... Cappuccini.
Müssen Sie mal zur Seite legen, denn es gibt ein russisches Wort, was Tosca heißt. Und es beschreibt etwas, was der Nostalgie sehr nah ist, aber es geht sogar noch darüber hinaus. Und zwar beschreibt Tosca eine Art von Nostalgie, die oft als eine tiefe Sehnsucht nach etwas beschrieben wird, das man nie besessen hat.
Ah.
Wie zum Beispiel die Sehnsucht nach der Heimat eines Vorfahren. Also das ist quasi noch einen Schritt weiter. Das ist, sie sehnen sich nach etwas, was nicht mal zu ihren eigenen Erinnerungen gehört, sondern vielleicht zu den Familienerinnerungen. Oder das Gedankenkonstrukt nur noch das Einzige ist, was davon in der Realität
zum Beispiel, wenn man Sehnsucht nach Sowjetunion hat, obwohl man nie in der Sowjetunion drin war.
Ja,
zum und dann Beispiel, deswegen zu einem geisteskranken Diktator wird, der ganze Länder unterjochen will zum Beispiel, weil er Tosca hat. Ist das das, was Sie mir
vielleicht
sagen wollen?
Ich glaube vielleicht. Sie machen sich jetzt da ein bisschen lustig. Gibt es
einen ICD-10-Code dafür?
Diese eigenartige Sehnsucht nach irgendwas, was...
Nach irgendwas, was einem nicht gehört.
Ja.
Kann ich mir vorstellen. Wir hören einen Text von Lea Schlenker. Der Text heißt Böse Augen, böse Gedichte. Und wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Hier kommt Lea Schlenker. Bitteschön.
Ich wünsche mir einen Traum, der früher einmal stattfand, aus dem ich nie erwachte, der sich mit der Realität vermischte. Eine Realität, die mich an den Füßen packt und an die Staubmäuse verfüttert. Eine Realität, die mich in der Vergangenheit leben ließ, in der ich leider nur allzu oft unaufmerksam war. Und wo mir niemand zum Geburtstag gratuliert, weil ihr ihn alle vergessen habt. Meine Mutter trägt mich auf dem Arm und ich schmolle, weil ich ahne, was das Leben für mich alles noch so im Ärmel hält. Bezwingerin der Staubmäuse des Lebens. Ich wünsche mir einen Traum, in dem böse Augen böse Gedichte schreiben, netten Menschen gute Dinge passieren und reiche Menschen ihre Polohemden abstreifen. Meine Mutter lädt all ihre Schwestern zum Essen ein und wir sind wie eine Familie. Ich kann schreien und nichts bleibt mehr in der Brust stecken. Kein neidischer Gedanke in meinen Adern. Ich tanze mit den Staubmäusen und fresse, statt gefressen zu werden. Ich schmolle, denn ich weine nicht. Ich trauere nicht. Ich weiß, wer ich bin. Merkur, Jupiter und Faszination Mond. Bezwingerin der Staubmäuse des Lebens. Wenn du genug von Plattitüden hast, drück Ctrl F4.
Wir müssen ein bisschen noch über Literatur reden und wir müssen noch ein bisschen über Hundekot reden.
Ah ja, haben Sie mitbekommen, ne? Göcke, klingt auch ein bisschen wie das, was er geworfen hat. Was er, nicht geworfen, muss man ja auch sagen. Geschmiert hat er es.
Geschmiert.
Er hat in die Jacke hineingelangt und hat dann gesehen,
vom Dackel.
Dass es da ist.
Ja.
Und dann ist ihm die Idee gekommen. Müssen Sie sich mal vorstellen. Der hatte das schon in der Jacke.
Erklären Sie mal, wer ist Herr Höcke?
Nicht Höcke. Höcke heißt dann, wenn man kein G spricht, wie im Russischen zum Beispiel.
Ja.
Hitler. Das ist vom Staatstheater in Hannover, der Ballett Spezi. Und der wurde von einer Kritikerin düpiert und daraufhin eskalierte ein Streit. Also da war die dann da und er hat sie gesehen und haben sie weitergestritten. Dann muss er zufälligerweise in seine Jacke, also ich meine, das passiert mir auch oft, da greife ich in die Jacke und sehe, da hat der mein Dackel reingeschissen und hat dann das genommen und hat es ihr ins Gesicht geschmiert.
Ja, das ist doch...
Das muss man sich mal vorstellen.
Und jetzt ist die Frage, als neutrale BeobachterInnen, was ich versuche ist, die Kluft zwischen Kritiker und Künstler mal zu ergründen hier. Denn das ist ja ein altes Thema, nicht wahr? Tod eines Kritikers, sage ich nur zum Beispiel, nicht wahr? Dieses Gefühl der KünstlerInnen...
Tod eines Autors haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Nein, noch nie. Das Gefühl, immer unverstanden zu sein als Künstler und die da von der Presse schreiben ja eh nur Dreck. Ja. Den zahle ich jetzt heim. Das war ja quasi.
Er hat ja gesagt, er wurde auch mit Scheiße beworfen.
Aber halt.
Und er hat es dann zurückgegeben. Ja, im übertragenen Sinn. Er hat eine gute Fantasie wahrscheinlich. Er denkt sich, naja, gut.
Ja, aber die Fantasie ist ja relativ gering.
Mir wurde auch Leid angetan. Dabei hat sie nur geschrieben, dass das halt schlecht ist, was er macht. Stimmt ja auch.
Ich habe noch kein Ballett von ihm gesehen. Insofern muss ich mich jetzt da mal zurückhalten.
Naja, wenn die das so schreibt, wird es schon stimmen.
Ach so, naja, gut. Ist ja unsere Kollegin, nicht wahr?
Ja.
Also das ist ja das Problem, was ich sehe, ist halt, wir sind halt auch befleckt, befangen. Weil wir sind ja selber auch Literaturkritikerinnen.
Auch Presse.
Wir können ja auch, wir hacken ja auch gerne mal auf KünstlerInnen rum.
Ja, wenn hier die Texte reinkommen von Lugauer zum Beispiel.
Ja.
Und sagen wir dann, der braucht wohl neues Mikrofon.
Ja, zum Beispiel.
Oder zum Beispiel, wir haben ja auch Kritiker.
Ja.
Zum Beispiel.
Ja, stimmt, müssen wir auch mitleben.
Was war das? Sehr langweilig.
Bitte auf die Pauke hauen, irgendwie sowas.
Bitte auf die Tube drücken.
Mehr Power.
Gas geben.
Gas geben,
und genau. Wir müssen Witze erzählen und Musik.
Ja, genau.
Wir hatten heute Musik.
Und das verletzt einen
natürlich. Ich fand sie auch ein bisschen witzig in ihrer Moderation.
Naja,
also ich finde, die Kritik hat gewirkt. Und auch, wir haben auch einmal vom Staatstheater einen Brief bekommen.
Ja, stimmt.
In dem drin stand, dass wir sehr schlecht improvisieren.
Ja.
Dabei improvisieren wir gar nicht. Der hat es wohl missverstanden.
Wir haben ja hier stapelweise Skripte, die wir einfach...
ja, und Sie lesen aus Ihrer Heimorgel massiv Informationen
massive
vor.
Massive Töne.
Die coolsten, wenn wir cruisen. Hier kommt noch ein Text von Miriam Gill. Der Text heißt Schwarze Wolken, ziehen Sie sich warm an.
Aber jetzt haben wir überhaupt
an.
Nicht... Stopp, wir müssen jetzt zumindest ein Fazit ziehen mit dem Hundekot.
Ach so, ja.
Ich weiß jetzt gerade noch nicht, was ich daraus machen soll. Also Gewalt ist da, also es ist ja eine Körperverletzung.
Ja.
Der Hund muss auch irgendwo hinmachen, aber vielleicht nicht ins Gesicht. Aber hat er ja nicht gemacht.
Auch nicht in die Jacke.
Auch nicht in die Jacke. Ich weiß auch nicht, wie der Dackelkot in die Jacke kommt.
In die Jackentasche.
Was sagen wir denn jetzt dem verletzten Egomanen?
Ich würde es da halten mit den Worten von ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff, der letztens in einem Interview gesagt hat, wem in der Küche zu heiß ist, darf nicht gekocht werden. Und das würde ich auch zu diesem Ballettmann sagen, er soll doch bitte umschulen, zum Beispiel.
Ich glaube auch, dass Hannover kein gutes Pflaster ist. Einfach allgemein gesagt, ist einfach eine schlimme Stadt.
Vorsicht, da kommt der Lugauer her.
Point in case.
Vorsicht.
Case in point.
Vorsicht, Frau
Meisendraht.
Vorsicht.
Vorsicht. Ich war mal in Hannover und da habe...
Vorsicht, was Sie jetzt sagen.
Ich habe nicht die wärmsten nostalgischen
Vorsicht.
Erinnerungen an Hannover, muss ich jetzt mal gestehen.
Vorsicht, es
Hannover
ist
erklärt auch den Hundekot.
Vorsicht, Frau
das
Meisendraht.
Das möchte ich jetzt mal an der Stelle.
Vorsicht.
Eine Stadt, die hat nichts.
Bitte, wenn Sie Andreas Lugauer sind, uns nicht Post schicken.
Außer
oder
Hochdeutsch.
Jetzt.
Hochdeutsch gibt es dort, aber...
Was? Frau Meisendraht, Sie bringen uns in Teufelsküche, wirklich.
Hannover ist das deutsche Oxfam.
Wem in der Teufelsküche zu heiß ist, darf nicht gekocht werden. Ich wiederhole es nur nochmal. So, hier kommt der Text von Miriam Gill. Bitte schön.
Hier ist keine Liebe. Die Leichname der Engel tanzen auf den schwarzen Wolken der Erinnerung. Sie rauchen Zigarre und wähnen sich ihren Männern nahe. Gefallene Tote auf den Hügeln des Krieges der Welt. Schwarzer Dunst über den Schreien der Sehnsucht. Kälte in den Federbetten der Knaben und quälende Angst in den Fratzen der Mädchen. Am Horizont der Traurigkeit Blicke des Todes. Raben verschwimmen im Dunkel der Nacht und legen ein Goldstück auf die Schiene der Vergänglichkeit. Sie laben sich an einem faulen Apfel und erheben sich elegant in den Himmel der Brüder und verlorenen Väter. Und Schwestern singen die Lieder der Liebe und fallen zu Boden der Leidenschaft in Umarmung mit Freunden und Seelen der auf Erden verweilenden Geister. Frost in der Höhle der Schlange, unerträgliche Hitze in den Bergen der Diamantengräbern, Stille bei den Liebenden, sich küssend und wiegenden. Stolze Frauen schreiten den Abgrund hinab, passen die Lanzen der Ungerechtigkeit ab und verschmelzen in ihrem hitzigen Traum mit dem in der blutbefleckten Abendsonne silbern schimmerndem Meeresschaum. Sich bekämpfende Völker erstarren vor der Schönheit der Jungfräulichkeit, legen die Waffen nieder und verfallen in besoffene gemeinsame Heiterkeit. Stolz, Vorurteil und Eitelkeit ertrinken im Rausche der sanft auf dem Boden der Geschichte abgelegten Feigheit. Einigkeit über das Leben nach neuem Streben.
Ich habe mir gedacht, wir hatten es ja vorhin, es hat sich ja relativ spät erst dieser Begriff Nostalgie etabliert, das hatten wir ja vorhin. Und zwar ist der Begriff ja auch ursprünglich als Krankheitsbild verwendet worden, wie viele psychologische Begriffe, ja, zum Beispiel Melancholie ja früher benutzt wurde als Wort für Depression auch gleichbedeutend,
nicht wahr? Ja.
Und wir jetzt Melancholie nicht mehr gleichbedeutend mit Depression.
Oder Choleriker.
Oder Sanguiniker.
Sanguiniker. Und heutzutage weiß man einfach, das ist ein Arschloch, der Sanguiniker. Das ist einer, der zum Beispiel Leute bewirft mit Exkrementen. Das ist Choleriker
wahrscheinlich.
Oder der.
Der Sanguiniker ist ja eher ein herzensguter Mensch.
Das ist ein feiner Kerl.
Ja. Also Nostalgie als Begriff hat sich erst relativ spät etabliert für das, wie wir es jetzt benutzen.
Ja.
Allerdings kann man nostalgische Ideen oder nostalgische Tendenzen auch schon in sehr alten Strömungen finden. Und ich wollte die Romantik eben herausstellen als besonders nostalgische Ära, denn Reject Modernity.
Ja.
Embrace Yesterday.
IT?
Haben die ja auch schon praktiziert.
In Nürnberg.
Überall.
Überall, wo Romantik war.
Ja. Die Romantik hat sich ja auch dadurch ausgezeichnet, mit einer Angst vor der Modernen,
ja,
und mit einer Angst vor dem technischen Fortschritt.
Ja.
Kennen Sie zum Beispiel mein Lieblingsbuch, Der Sandmann hier, um den mal so diese...
Der Sandmann hier. Aus Bamberg.
Der Sandmann hier aus Bamberg, wo es ja auch darum geht in der Romantik, dass die Technologie oder der moderne, kalte Apparat, der
ja
sich da auftut, auch ganz schön beängstigend sein kann und man sich vielleicht lieber zurücksehen.
Das Automat.
Ach.
Frau Meisendraht, ja? War Goethe eigentlich eine Nostalgie?
Goethe war natürlich nicht in einer Zeit, in der es die Nostalgie, wie wir sie heute kennen, schon gab. Allerdings kann man sagen, dass Bücher wie die Leiter des jungen Werthers, dass die durchaus ein Gefühl für eine Sehnsucht zum Ausdruck bringt.
Ja.
Und auch ein Gefühl für das Gute und für das gute Alte, so ein bisschen. Insofern war Goethe vielleicht ja schon ein bisschen... Ich glaube, Goethe war ein Nostalgiker, persönlich.
Glauben Sie schon?
Ja.
Und wie war das dann mit der Romantik? Wodurch wurde die dann abgelöst? Durch vielleicht eine Zukunftspartei, wie die Grünen? Die Grünen sagen ja, sie sind Zukunftspartei. Weil die nämlich an die Zukunft denken.
Was wir hier zumindest noch reinbringen müssen, und ich finde, das passt mit der Romantik ganz gut zusammen, ist dieser Clash of the Epochs.
Ja.
The Titans.
Heute sagt man auch Generationenkonflikt.
Ja, Generationenkonflikt. Nein, naja, nicht nur Generation, sondern auch Philosophiekonflikt. Die Nostalgie ist ja eine zufluchtsuchende Strömung. Am liebsten blickt die zurück. Und es gibt Strömungen, so die Postmoderne, die möchte das Alte eher dekonstruieren.
Ja.
So, nicht wahr? Und da sind wir ja am entscheidenden Punkt, der ja heutzutage immer noch relevant ist.
Sie müssten zum Punkt kommen langsam.
Ja.
Also schnell. Mit langsam eigentlich schnell.
Genau dieser Punkt ist es, der zentrale Konflikt dieser unserer menschlichen Existenz. Sind Sie ein moderner Mensch? Sind Sie ein liberaler Mensch? Sind Sie ein Mensch, der an den Fortschritt glaubt? Oder sind Sie eher ein traditioneller Mensch? Ein sich selbst in der Vergangenheit, im guten Alten verordnenden und sich danach sehnender Mensch? Das sind ja die existenziellen Fragen, die wir uns auch schon seit der Kindheit gestellt haben. Nicht wahr? Wenn Sie sich als Dreijähriger zurückerinnern, wie war es denn im Bauch zum Beispiel? Oder wenn Sie sich als Opa zurückerinnern, wo war ich vor ein paar Tagen noch? Dann sehen Sie daran, dass der Generationenkonflikt ja virulent ist, könnte man fast schon sagen. Und das überall, in allem, auch in der Millennial-Generation, wenn Sie dann zurückdenken an Ihre Pokémon-Spiele, dass dann dieser Clash, könnte man sagen, ja im Vordergrund dieser unserer Existenz.
Ja, also während Frau Meisendraht hier in den Sonnenuntergang reitet mit dieser Abmoderation, möchte ich Ihnen einen schönen Abend wünschen. Genießen Sie diesen folgenden Text noch von Elisabeth R. Hager. Der Text heißt Harakeke. Und ich muss Sie warnen, falls
falls Sie zart beseitet sind, sag ich mal, eine kleine Triggerwarnung aussprechen. In diesem Text geht es unter anderem um Abtreibung und um Missbildungen bei Föten. Also falls es nichts für Sie ist, dann können Sie jetzt abschalten. Ich sage Ihnen noch das nächste Thema, das ist Esoterik im nächsten Monat. Und falls Sie dazu einen Text haben oder zu unseren vielen anderen tollen Themen, dann schicken Sie uns doch diesen Text per Mail an eisenbadmeisendraht@gmx.de. Und wenn Sie wollen, dann hören Sie doch das nächste Mal wieder zu. Abonnieren Sie unseren Podcast und sind Sie das nächste Mal wieder dabei bei Eisenbart und Meißendraht, dem Magazin für Eigenart und gute Texte, zum Beispiel von Elisabeth Hager, ihr Text Harakeke, gelesen übrigens von Verena Schmidt und vertont von Andreas Weber, kommt jetzt. Viel Aufmerksamkeit wünsche ich Ihnen und einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.
Das dunkle Deckhaar der Ärztin wippt strähnig vor und zurück, während sie dem Paar, das hinter ihr aus dem Behandlungszimmer tritt, zum Abschied zunickt. Im Hintergrund dudelt ein Weihnachtslied. Dabei ist heute schon der 2. Januar. Das Paar, er Surfbuddy mit Basecap, sie strahlende Yoga-Augen, winziger Bauch, winkt uns im Vorbeigehen zu. Die Ärztin bleibt einen Moment von uns abgewandt stehen. Ich spüre, wie fertig sie ist. Dann dreht sie sich her. Hello, Tommy Tufare and Rosemary Schweiger. Ihr von Zähnen gerahmtes Lächeln macht kurz Pause. Dann setzt sie umso freundlicher an. Happy New Year to the three of you. Happy New Year to you too, sagt Tommy. Please, follow me, sagt die Ärztin und tritt vor uns ins Behandlungszimmer. Beim Blick auf ihren fettigen Haaransatz bekomme ich Gänsehaut. Wahrscheinlich liegt es an der aufgedrehten Klimaanlage. Ich greife nach Tommys Hand. Wir stehen im Halbkreis um den Flachsbusch herum. Zwei junge Französinnen, Christine, ich und in der Mitte Heather, unsere Lehrerin. Die Nachmittagssonne knallt herunter und überzieht das Gestrüpp vor uns mit einem mattweißen Film. Wir sind hier, um die Grundtechniken des Harakeke zu lernen, des traditionellen Flechtens der Maori. Es war Christines Idee, aber ich bin nicht komplett dagegen. Besser als daheim in der Badewanne sinnlos vor mich hinzuschrumpeln. Die Flachsblätter ragen als biegsame Lanzen in die Höhe. Manche sind geknickt wie Strohhalme. Ich schaue zu Heather hinüber. Alles an ihr wirkt dunkel, großporig, fleischig. Ihre Beine in den Shorts, die Schultern im grellgelben Tanktop, die knollige Nase. Der Pounamu um ihren Hals ist groß wie ein Faustkeil. Heathers Locken bauschen sich unter einem geflochtenen Haarband. Ihre Finger sind flink wie Tentakeln. Sie wandern die Blätter entlang, scheinen Längen zu messen, Breiten zu erfüllen. Heather nickt. Dann bückt sie sich, setzt andeutungsweise die Klinge ihres sichelförmigen Sägemessers an und nimmt mit jeder von uns Blickkontakt auf. To harvest Harakeke, you need strong arms. Keine von uns hat Arme wie Heather, aber es wird schon irgendwie gehen. And something else. Are any one of you ladies having your moon days? Die Französinnen werfen einander entrüstete Blicke zu. Christine schüttelt den Kopf. Ich mache es ihr rasch nach. It's just. Girls who are having their period are not allowed to cut harakeke. It's taboo. Die Augen der Französinnen weiten sich. Heather wirft ihnen einen ernsten Blick zu. So you two girls don't bleed either, eh? Sie winden sich noch ein bisschen, schütteln dann aber auch ihre Köpfe. Okay then, let's get started. Just watch my movements. Then take the knife and copy me. But before we start, I want everybody to silently thank the plant, sagt Heather. Sie murmelt ein paar Sätze auf Tereo. Dann beginnt sie zu sägen. There's nothing in here about former scans for baby, sagt die Ärztin und schaut mit hochgezogenen Brauen vom Mutterschaftsheft auf, erst zu Tommy, dann zu mir. Rosie's from Austria, springt Tommy mir bei. She's been here for just a few months and didn't get medical treatment on her tourist visa. We got clearance on the 23rd, so we made the appointment for today. Ah, see, sagt die Ärztin. A little Christmas present from our New Zealand government. Und fletscht wieder die Zähne. How do you feel, Rosie? You're at 13 weeks, I guess? 14 weeks. I feel good. Just tired, but the sickness is gone. Die Ärztin sagt etwas, das ich nicht verstehe und deutet mir, mich hinzulegen. Sie zieht mein Kleid hoch und schmiert kaltes Gel auf meinen Bauch. Dann klappt sie einen Screen in meine Richtung. You guys must be really excited to see baby for the first time. Wir nicken. Die Ärztin lächelt. Und dann fährt sie mit einem grauen Joystick über meinen Bauch. Tommys Hand ist vor Aufregung feucht. Er lächelt mir zu. Dann sehe ich sein schönes, ernstes, auf den Bildschirm gerichtetes Profil. Konzentriert wie bei einer Sportübertragung. Your baby must be hiding very well, sagt die Ärztin, während sie auf meinem Bauch Pirouetten dreht. Plötzlich bekommen ihre Bewegungen eine Unwucht. Sie nimmt das Gerät von der Haut, setzt es wieder an, macht ein paar Fahrer, hört wieder auf. Kommentarlos klappt sie den Bildschirm von mir weg und zieht nun ganz langsam und mit zusammengepressten Lippen Kreise um meinen Bauchnabel. Not sure. Not sure what that actually... Dann bricht ihre Stimme und die Bewegung erstarrt. Look at the plant. See those tiny leaves in the middle? That's what we call the baby. It's protected by its father on the right and its mother on the left side. Cutting harakiki, you'll always go for the grandparent leaves and let alone the parents and the baby. If you regularly cut the elders, you'll get a beautiful, healthy plant. Heather lacht. Dann wird sie ernst. Here, Rosie, have a go. Ich knie mich unter den Strauch und beginne von außen nach innen Blätter abzusägen. Eine Spinne seilt sich vom Blatt auf meine Hand. Ich schüttle sie ab und setze die Klinge neu an. Es dauert ein paar Sekunden, bis ein Blatt durchgesägt ist. Dann fällt es schwer und lang zu Boden. Die Ärztin fängt sich wieder. Doch einen Augenblick lang sehe ich deutlich ihr Entsetzen. Tommys Augen sind unbewegt auf den Bildschirm gerichtet. Die Ärztin deutet mit spitzen Fingern auf etwas, setzt zu sprechen an, zögert. Schließlich sagt sie es doch. I haven't seen this in a long time. Ich hebe den Kopf und stemme den Oberkörper hoch, um Sicht auf den Bildschirm zu bekommen. Was ich sehe, ergibt keinen Sinn. Das da auf dem Monitor sieht nicht aus wie ein Baby. Es sieht aus wie ein aufgequollenes Gummibärchen, das in einer engen Wasserhülle schwimmt. Very rare, sagt die Ärztin nach langem Schweigen. Dann entschuldigt sie sich. Mir schießen Tränen in die Augen. Ich höre Tommy und die Ärztin reden, schnell und hektisch und besorgt. Immer wieder höre ich, englisch ausgesprochen, die Worte Hydrops fatalis. Hydrops fatalis, sagt die Ärztin wieder. Und ich kann nicht anders als denken, dass sich die Sau nicht einmal die Haare gewaschen hat, bevor sie mir diese Scheiße antut. Jede von uns braucht 10 Blätter des Hardakeke-Busch für unser erstes Werkstück. Wir schleppen die Blätter auf eine große, geflochtene Matte, die Heather auf dem Rasen vor ihrem Häuschen ausgebreitet hat. Ein alter, dunkler Mann in einer ausgebeulten Jeans trägt unter jedem Arm einen blau-weiß gestreiften Sonnenschirm aus dem Schuppen zu uns herüber. Auf seinen Wangen prangen in grünlichen Spiralen Tamoko, dünn tätowierte Linien. Say hi to my pupils, Nathan, you old fart, lacht Heather. Nathan hebt die Hand, spreizt die Finger, bleckt die Zähne und sagt, hi, folks. Während er die Sonnenschirme in die Ständer hieft, kommt ein etwa 7-jähriger Junge mit wippendem Haarschopf aus dem Haus gelaufen, ein Tablett mit 5 Saftgläsern in Händen. Thanks, Mukupuna, sagt Heather lächelnd, als er bei ihr ankommt und nimmt sich ein Glas. This is my grandson, Viti. He's a good boy. Help yourself. Ich nehme mir ein Glas, bedanke mich mit einem Nicken bei Viti und Heather und nehme einen Schluck. Kaum hat Christine sich das letzte Saftglas genommen, rennt der Bub wortlos mit dem leeren Tablett ins Haus zurück, während der alte Mann noch ein paar Augenblicke um uns herum flattert und die Schirme aufspannt. Dann verschwindet auch er wortlos im Schuppen neben dem Haus. Auf der Rückfahrt brennt die Sonne durch die Windschutzscheibe. Ich habe gelesen, dass man in Neuseeland sogar durch Fensterglas einen Sonnenbrand bekommen kann. Wir treffen hier ständig Leute mit Sonnenbrand. Viele der Älteren haben Hautkrebs. Irgendwann bricht es aus mir heraus. What are we going to do now? Ich sehe den Horror in Tommys Augen. Erst jetzt schießt es mir durch den Kopf. Lernen wir uns kennen. Und Tommy ist einer, der den Schmerz einfach verschluckt. Further examinations, sagt er nach einer langen Pause. Dann biegt er in den schmalen Weg zur Selbstbedienungstankstelle ein, steigt aus und bleibt ein paar Herzschläge lang wie ausgeknipst neben der Tanksäule stehen. Während der Schlauch Benzin in Tommys Auto pumpt, schaue ich auf einen kreisrunden Vogelschiss auf der Windschutzscheibe. Musik. Heather zeigt uns, wie wir die Blätter knicken müssen, damit wir gleich große Hälften bekommen. Dann reißen wir unter ihrer Anleitung Flachsstreifen ab. Sie dreht sich eine Zigarette und lässt genüsslich ein paar Minuten verrauchen, während wir uns mit dem Flachs abmühen. Ich brauche ewig, bis ich die Blätter zu 20 circa gleich dicken Streifen verarbeitet habe. Als wir fertig sind, nimmt Heather die stumpfe Seite ihrer Sichel und zieht die Unterseite des dünnen Streifens kraftvoll darüber. It's a bit like wrapping up your Christmas presents. Remember, you hold the strip on the one side and pull it over the edge to get the juices out and make our strips soft and bendy. Ich halte den Flachsstreifen in der einen Hand und ziehe ihn über die Klinge. Hellgrüner Saft dringt aus den Poren. Tu dir das nicht an, sagt meine Mutter am Telefon, als ich ihr erzähle, dass ich warten will, wie sich mein Baby im Bauch entwickelt. Tu dir das bitte nicht an, sagt sie noch einmal und stößt einen endlosen Seufzer aus. Dann erzählt sie von ihren Schwangerschaften. Sie rückt mit Geheimnissen raus. Überhaupt rücken die Frauen in meiner Umgebung plötzlich alle mit Geheimnissen raus. Hinter der Welt, die ich kenne, mit ihren Gesetzmäßigkeiten und Regeln, schält sich eine zweite heraus. Schleimig, stinkend, monströs. Eine Welt, in der Frauen einander traurige Geschichten zuflüstern, die der offiziellen Welt nicht zumutbar sind. Ich will das Fenster aufreißen und rausschreien, was mit mir ist. Ich will die offizielle Welt, die Welt der Regeln und Gesetze, mit meinem stinkenden Schleim überziehen. Ich will, dass sich die Welten begegnen. Auf dem Flachsbusch vor dem Fenster sitzt ein Tui und lässt sein stranges Gezwitscher hören, diesen typisch neuseeländischen Synthesizer-Sound. Dann höre ich den Rasenmäher. Unser Nachbar hier, ein pensionierter Busfahrer, der uns immer wieder mal eine Gurke aus seinem Garten vor die Haustür legt, fährt mit seinem Mähtruck aus der Garage. Er winkt. Hier winken immer alle so freundlich. Wo stecken die nur ihre Leichen hin? Ihre Totgeburten? Ich versuche ein Lächeln, hebe den Arm. Dann gehe ich zur Couch zurück, ohne den Nachbarn und seine Welt aus Regeln und Gesetzen mit meinem Geschrei zu verstören, das von ganz unten kommt, aus dem Erdkern zwischen meinen Beinen. Stattdessen mache ich YouTube an und singe leise mit. It must be that old evil spirit, so deep down in the ground. You may bury my body down by the highway side. You may bury my body down by the highway side. Baby, I don't care where you bury my body when I'm dead and gone. You may bury my body. Wir sind bei Tommys Familie zum Essen. Von allen Seiten wird mir Fleisch und geröstete Kumara auf den Teller gelegt. Wir erzählen nichts von den Untersuchungen. Tommys Mutter soll sich nicht unnötig aufregen. Sie hat einen leichten Herzinfarkt hinter sich und wälzt sich auch so schon im Schlaf hin und her. Der Termin in Auckland ist in 3 Tagen. Ich weiß den ganzen Abend nicht, was ich sagen soll und stopfe Unmengen an Fleisch und Kumara in mich hinein. Der Großteil der Leute, denen ich hier begegne, hat mittleres bis schweres Übergewicht. Niemand, der es nicht weiß, bemerkt, dass ich schwanger bin. Stattdessen loben alle meine schlanke Figur. Tommy hat seine eigene Strategie, mit dem Ganzen fertig zu werden. Er redet nur das Nötigste und spielt jede freie Minute Minecraft auf dem Tablet. Das ist das Spiel, bei dem man alles Mögliche aus würfelförmigen Blöcken bauen kann. Übers Wochenende hat er eine riesige, goldene Pyramide gebaut. Im Inneren soll eine Krypta entstehen, wo er, falls unser Baby stirbt, eine Gedenktafel anbringen will. Ich weiß nicht warum, aber neben der Pyramide hat Tommy eine Gartenanlage mit einem großen Spielplatz gebaut. Oh, Das Krankenhaus von Auckland ist riesig. Es dauert fast eine Viertelstunde, bis wir im richtigen Stock vor dem richtigen Behandlungsraum stehen. Bei der Untersuchung, zu der wir gehen, wird ein stricknadeldickes Werkzeug durch die Bauchdecke der Patientin gestoßen. Ich habe es mir vorher im Internet angeschaut. Es besteht eine 2-4%ige Chance, dass der Fötus beim Eingriff verletzt wird oder stirbt. Wir müssen vorher unterschreiben, dass wir dieses Risiko eingehen. Wir diskutieren lange, unterschreiben aber dann doch. Während wir warten, spielt Tommy Minecraft auf dem Tablet. Ich schaue ihm zu, wie er die Blöcke hin und her schiebt, zerstört und wieder neu anordnet. Als er meinen Gesichtsausdruck sieht, macht er das Tablet aus und nimmt mich in den Arm. Are you all right? Heather schnippt die Finger vor meinen Augen. Ich nicke und starre erst auf ihren abstehenden, grün verfärbten Daumen, dann auf die beiden Flachsbänder, die sie in der anderen Hand hält. If you want to weave a basket, just looking at what other people do doesn't help. Your body must learn the movements. Ich nicke und lege die beiden Bänder so nebeneinander, wie sie es mir gezeigt hat. Dann beginne ich zu flechten. Ich knicke ein Blatt um und schiebe ein zweites darunter. Ich lege ein drittes daneben und webe es unter die anderen. Und immer so weiter, eins nach dem anderen, gewinnt das Körbchen an Tiefe und Raum. Während wir die einzelnen Stränge verweben, erzählt Heather uns die alten Maori-Legenden. Es wirkt, als wären die Geschichten Teil des Programms, das sie bei jedem ihrer Workshops abspult. Aber interessant ist es trotzdem. Ich erzähle nicht, dass ich keine echte Touristin bin und viele der Geschichten von Tommy kenne. Ich höre einfach zu und flechte. Hauptfigur der Sagen ist Maui Te Tikitiki Ataranga, einer der Söhne von Ranginui und Papatuanuku, Vater Himmel und Mutter Erde. Heather erzählt die Geschichte, wie Maui die Sonne mit einem Seil gezähmt und die beiden Hauptinseln Neuseelands mit dem magischen Backenknochen seiner Großmutter an Land gezogen hat. I'm not a breeder, hat Tommy ganz am Anfang unserer Beziehung einmal gesagt. Für mich war das in Ordnung. Die Vorstellung, selbst Mutter zu werden, fand ich bis Anfang 30 absurd. Ich wollte studieren, reisen, Politik machen. Doch wenige Tage, nachdem Tommy mich in Auckland vom Flieger abgeholt hat, ist mir nach dem Yoga schwindelig geworden. Dann haben die Brüste begonnen, so komisch zu spannen. 2 Wochen lang dachte ich noch, es läge am Jetlag. Dann habe ich doch einen Test gemacht. Und als ich Tommy die beiden Striche darauf gezeigt habe, konnte ich an seinem Gesicht ablesen, dass er doch ein Breeder ist. Maui has not just fished up New Zealand. He also tried to conquer death, sagt Heather und richtet ihr Werkstück auf dem Schoß neu aus. Dann erzählt sie, wie er nach vielen anderen Heldentaten Hine Nui Te Po, die Göttin der Nacht und des Todes, bezwingen wollte. Seine Freunde, die Vögel des Waldes, begleiteten ihn. Als sie bei der Göttin ankamen, schlief sie tief und fest. Mauis Plan war es, den Geburtsvorgang umzukehren, durch die Vagina in den Körper der Göttin einzudringen und sich einen Weg bis zum Mund hinauf zu bahnen, sie zu töten und den Tod so zu besiegen. Er bat die Vögel, still zu sein, um die Göttin nicht zu wecken, und kroch langsam in ihre Vagina. Alle Vögel waren still, nur einer, der Fächerschwanz, konnte sich das Lachen nicht verkneifen. Da machte die Göttin die Augen auf, presste erschrocken die Schenkel zusammen und zerquetschte Maui. This is the reason why humans are mortal, sagt Heather und knüpft eine letzte Reihe Flachsstränge zusammen. And it's also the reason why in Tireo we call the vagina fare o aitua Or fare o mate, house of misfortune and disaster. Sie bricht in ein schallendes Lachen aus, das nur langsam verebbt. Dann schaut sie uns herausfordernd an. Now, ladies, I'll show you how to finish your baskets. Ich träume. Die Abtreibungsärztin ist eine hünenhafte Farfafine mit Knoten auf dem Hinterkopf und Blume im Haar. Unterm weißen Kittel trägt sie ein Abendkleid. Während wir über die Diagnose reden, hält sie meine Hand. Erst jetzt wird mir klar, wie sehr ich mich schäme, dass mein Körper seine Kraft und Liebe in den Versuch investiert, ein nicht lebensfähiges Wesen herzustellen. Und dass ich dieses kaputte Ding trotzdem schon liebe. Die Ärztin erzählt von ihrer Kindheit als Junge in Samoa, vom Rugby-Spielen und den Ringkämpfen, an denen sie teilnehmen musste, um den Vater nicht zu enttäuschen. Und vom Mut, sich schließlich zu erlauben, sie selbst zu sein. Im Moment, bevor ich aufwache, sehe ich ihre rot geschminkten Lippen in Großaufnahme vor mir. Sie flüstert mir mit tiefer Stimme ins Ohr: If you fuck up a cake, you bake another one. 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 Nachdem unsere Körbchen geflochten sind, sitzen wir noch eine Weile auf der ausgebreiteten Matte um Heather herum, nippen an den Saftgläsern und hören zu, während sie erzählt, wie sie vor einem halben Leben von ihrer Großmutter das Flechten gelernt hat. Die anderen beratschlagen, wofür sie ihre Körbchen verwenden und was sie darin aufbewahren wollen. Ich kann nicht sagen, wofür ich meines brauche, aber ich bin zufrieden. Mein Körbchen ist schön. Hinter den Harakeke-Büschen beginnt es zu dämmern. Rosa Wolkenschwaden treiben über den Himmel. Die Engel backen Kuchen, hat meine Mutter mir als Kind beim Blick auf das Abendrot erklärt. Irgendwann stehe ich auf, gebe Heather die 20 Dollar und verabschiede mich. Take care, sweetheart, sagt sie und steckt den Geldschein in die Hosentasche. Auf dem Spielplatz an der Topiri Avenue spielen noch ein paar Kinder. Ich bleibe etwas entfernt an einem der großen Pohutukawa-Bäume stehen und schaue ihnen zu. Zwei Buben im Vorschulalter turnen auf den Geräten herum. Ein dickes blondes Mädchen schaukelt. In der Ferne ragen Palmen auf wie Staubwedel, durch die der Wind fährt. Zwei Häuserzeilen dahinter ist schon das Meer. Es brandet direkt an mein Ohr. Plötzlich kommt aus einem der Häuser im Halbdunkel ein kleiner weißer Hund gelaufen. Er springt auf das Mädchen zu, lässt sich von ihr streicheln, wirft sich auf den Boden vor der Schaukel. Tu dir das nicht an, höre ich meine Mutter sagen. Ich stelle sie mir vor, wie sie mit in Sorgenfalten gelegter Stirn in unserer vertäfelten Tiroler Stube steht, auf der anderen Seite der Erdkugel und sich das graue Telefonkabel, ohne es zu merken, um den Arm wickelt. Im Kachelofen ein Feuer. Vor dem Haus 2 Meter Schnee. Tu dir das nicht an? Am nächsten Morgen fahren wir ins Krankenhaus. Die Tablette, die ich vor dem Einschlafen genommen habe, scheint zu wirken. Ich weine nicht. Spüre nur eine Leere in mir. Vorbotin der noch größeren Leere, die mir bevorsteht. Das geflochtene Körbchen liegt auf meinem Schoß. so feierlich, als läge unser totes Baby schon darin. »I told you a few legends about Maui«, sagt Tommy in die Stille hinein und deutet mit der Hand, die nicht am Lenker liegt, auf das Körbchen. »Ja, but did I tell you how he was born?« Ich schüttle den Kopf. Zum ersten Mal seit Wochen sehe ich Tommy lächeln. »When Taranga, Maui's mother, gave birth, she thought Maui was dead. She thought her son was stillborn. So she cut off her hair, wrapped it around him, and gave his body to the sea.«